Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide.
Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Die Bundestagswahl ist entschieden. Friedrich Merz hat die Wahl gewonnen, die Union bei 28,5%, AfD zweitstärkste Kraft, die SPD mit dem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten, FDP und BSW sind raus. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis holen alle drei CDU-Kandidaten ihr Direktmandat und überall im Land gibt es riesengroße Unterschiede zwischen alt und jung. Ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen, mit dem Bonner Politikwissenschaftler Volker Kronenberg. Hallo.
Guten Tag, Herr Groß.
Tja, jetzt haben wir die Ergebnisse. Was bedeuten die denn für uns?
Naja, ich würde sagen, das ist ein Wahlergebnis, was durchaus Überraschungspotenzial birgt und auch manche Enttäuschung mit sich bringt. Also für mich war schon interessant zu beobachten, dass der Jubel im Adenauerhaus, das war eben wenig überraschend, dass die Union mit klarem Abstand als Erstplatzierter durchs Ziel geht. Aber der Jubel war, würde ich sagen, auch berechtigt eher verhalten. Vielleicht muss man sogar sagen, es war irgendwo ein Pyrrhus-Sieg der Union.
Man hat ja mit über 30 gerechnet, zumindest hat man das gehofft. Merz hat manchmal sogar von 35 gesprochen. Jetzt läuft es aller Voraussicht nach auf Schwarz-Rot hinaus. Eine große Koalition, die eigentlich keine mehr ist. Man müsste jetzt Kleiko, vielleicht müssen wir uns einen neuen Namen ausdenken. Ist das denn der Politikwechsel, den Friedrich Merz versprochen hat?
Ja, genau, das ist ja der springende Punkt. Also ich würde sagen, gucken wir uns das mal an. Also diese beiden Parteien oder Union eben als Schwestern mit der SPD, die frühere Große Koalition, die erreichen jetzt irgendwas 40 plus 44. Das war früher das Ergebnis einer stolzen Volkspartei und das sind die jetzt zusammen. Also im Grunde die SPD, das historisch schlechteste und die Union das zweitschlechteste in ihrer Parteiengeschichte nach 2021 und nochmal zurück zur Union. Ein solches Ergebnis noch unter den Erwartungen in einer Stimmungslage in der Region, im Land, die eben einen Wechsel ja auch will, ausdrücklich. Das war ja tiefrote Karte für die Ampel-Performance, für die Inhalte, für den Streit. Und dann profitiert die Union nicht wirklich, aber es kommt ja noch was hinzu. Das sogenannte bürgerliche Lager hatte ja früher auch die FDP dabei. Schwarz-Gelb, da wollte man immer sozusagen auch ausloten, ob es klappen kann. Jetzt ist die FDP das zweite Mal nach 2013 krachend gescheitert. Das wird sicherlich tief gehen und das ist sicherlich mehr als nur eine Episode nach 4 Jahren wieder rein, sondern ich glaube, das wird ein tiefes Tal der Tränen. Aber was mich doch erstaunt hat, vielleicht auch ein bisschen verstört, die Tatsache, wie wuchtig im Wahlkampf die Union meinte, gegen die FDP auch Stimmung machen zu müssen. Eigentlich ein naheliegender Bündnispartner, ja, für eine Politik eines Wechsels. Und da ist man jetzt auf eine ja gedemütigte Sozialdemokratie angewiesen, die jetzt zerrissen ist zwischen staatspolitischer Verantwortung und der Sehnsucht, sich in der Opposition neu aufzustellen.
Aber was muss denn jetzt konkret passieren, damit sich das auch wirklich wie ein erfolgreicher Neuanfang anfühlt?
Ich glaube, Herr Groß, das Tal der Tränen ist natürlich tief auf Bundesebene, aber es ist ja nicht so, wenn man genau hinschaut, auf Länderebene. Es gibt ja durchaus auch Regionen und Länder, da ist die SPD nach wie vor erfolgreich unterwegs und da ist die Volkspartei. Und das ist irgendwie, das verweist natürlich auch, und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Die SPD kann das schon, wenn sie, mal sagen, auch die richtigen Themen identifiziert und nicht an den Befindlichkeiten und den Sorgen, den Problemen ihrer Wähler und Mitglieder vorbeiblickt. Ich glaube, die SPD hat in den letzten Jahren sich aufgerieben in einer Ampel und Gelb und Grün wollten 2021 nicht zusammen koalieren und die SPD und Scholz haben sich da ein bisschen aufgerieben, laviert. Und auf der anderen Seite, in Teilen hatte man schon den Eindruck, wollte die Sozialdemokratie, Stichwort Energiewende, Nachhaltigkeit, anderes mehr, vielleicht eben auch was bestimmte gesellschaftspolitische Themen angeht, die Grünen noch überholen, sozusagen grüner werden als die Grünen. Und auf der anderen Seite blicken wir aufs Ruhrgebiet und anderswo. Die Kümmererpartei, die sie immer war, die Sorgen der Menschen, und das ist eben auch die Migrationsthematik zum Beispiel, da hat man eben nicht geliefert und die Erwartungen enttäuscht der eigenen Wähler. Es sind ja viele, gerade auch im Ruhrgebiet, von Rot zu Blau gewechselt und eben zu
direkt man da den Essen, AfD.
So ist das, ja. Und ich glaube, dass in anderen Regionen, es ist ja nicht nur tiefschwarz, wenn wir schauen jetzt schwarz im Sinne der Nacht für die SPD, sondern schauen wir nach Rheinland-Pfalz, schauen wir ins Saarland. So ein Alexander Schweizer in Rheinland-Pfalz ist ja hoch erfolgreich, vorher mal U3er, das ist die Kümmererpartei vor Ort, die irgendwie, sagen wir mal, eben nicht sozusagen versucht haben, nochmal die Grünen zu überholen mit ihrer eigenen Agenda, sondern die auch jenseits des wichtigen Migrationsthemas die soziale Frage und die Frage, wie schaffe ich es für meine Familie eine bessere Zukunft zu kriegen, Aufstiegschancen, anderes mehr, das wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube, da sind die Aufgaben groß, aber da ist eben auch das Potenzial. Die SPD kann auch wieder nach vorne kommen, wenn sie lernt, wenn sie Konsequenzen zieht aus diesem bitteren Ergebnis.
Bevor wir gleich auf die Parteien gucken, lassen Sie uns mal auf das Ergebnis in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis schauen. Alle drei CDU-Kandidaten, Winkelmeier, Becker, Röttgen und Henrik Streeck, haben ihr Direktmandat gewonnen. Gerade bei Streeck war es der erste CDU-Erfolg in Bonn seit über 30 Jahren. Gibt ihm das jetzt Rückenwind in Berlin als vielleicht auch neuer Bundesgesundheitsminister?
Ich glaube, das war natürlich für die CDU in Bonn, der sogenannte Adenauer-Wahlkreis, wenn wir mal die 70.
In Wahrheit ist es ein Kälber-Wahlkreis.
Genau. Eigentlich. Er hat natürlich da fünfmal, ja, Kälber war natürlich der Platzhirsch hier über lange, lange Zeit. Aber davor und dann eben doch jahrzehntelang war das natürlich mit Adenauer beginnt immer tiefschwarz, und dieses bürgerliche Milieu gab es ja auch zu Zeiten eben der Regierung hier in Bonn so. Und jetzt versucht man da natürlich wieder dran anzuknüpfen, und Streeck hat ein Pfund, er ist eben sehr bekannt, er ist sehr populär, das ist eben die Wissenschaft, das ist seine Professur, das ist seine markante Positionierung zur Corona-Zeit. Er war ja immer nicht nur Mediziner, sondern er hat ja auch immer den Kontakt in die Politik gepflegt, und insofern ist das sicherlich Auftrieb und etwas Positives hier für die Union vor Ort. Ob das gleich in ministeriale Würden münden wird, da wäre ich eher skeptisch. Nicht zuletzt, Herr Groß, müssen wir ja sehen, das hat auch immer alles was mit Regionalproports zu tun, und wenn wir uns jetzt mal da die Riege anschauen, derer, die was werden wollen, da kommen natürlich aus Nordrhein-Westfalen doch einige.
Lauterbach sitzt ja nicht so weit weg, der will ja auch mit dabei sein. Ne?
Lauterbach, Stichwort jetzt Schwarz-Rot, in Köln natürlich eben auch Professor, auch nicht ganz uneitel, will natürlich auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik im Grunde gerne weitermachen, aber wenn es um die Union geht, schauen Sie Merz, schauen Sie Lindemann, schauen Sie Spahn und eben andere, die kommen alle aus Nordrhein-Westfalen, und das sind alles Männer, und so viele Kabinettsplätze gibt es nicht, und jetzt zieht Streeck gerade ein. Nein, ich glaube, er ist eben klug und sehr umsichtig. Er wird jetzt die 4 Jahre, wenn das so lange hält, diese Legislatur, jetzt da Fuß fassen und sich orientieren. Weiterer Aufstieg sicherlich ja gar nicht ausgeschlossen. Er ist da auch, glaube ich, sehr klug beraten. Er geht das jetzt an, aber ich glaube, er purzelt nicht gleich sozusagen vom ersten Mandatsgewinn in ein Ministeramt. So sieht's nicht aus.
Schauen wir mal auf diese durchaus interessanten Zweitstimmen. Auch das ist ja besonders hier bei uns. Also fast 23% bekommen die Grünen hier bei uns. CDU kommt auf 26. Zählt man jetzt mal die SPD mit 18, die Linkspartei mit gut 12% auch noch dazu, kommen die linken Parteien in Bonn auf über 50%. Das gibt so, ehrlich gesagt, fast nirgendwo in Deutschland. Warum haben wir da so eine Sonderrolle hier in Bonn?
Na, ich würde sagen, wir haben es, sagen wir mal, dort, wo eben wir eine Bürgerschaft haben, eine Wählerschaft, die sehr stark, Stichwort Universität, ja, und internationale Organisationen, die eben ein solches Profil hat wie Bonn. Universitätsstädten mit dem entsprechenden, mit der Wählerschaft, das Einkommen, die Bildung, die Milieus hier in Bonn sind sozusagen eher tatsächlich so aufgestellt, dass die AfD kaum eine Chance hat, was wir ja auch wieder sehen. Sie ist eben weit abgeschlagen. Und wir haben eben hier tatsächlich zusammengenommen, rechnerisch nach wie vor eine relativ stabile linke Mehrheit. Kein Wunder also, dass die UB sich ja auch mit Blick auf die nahende Kommunalwahl und OB-Wahl ja jetzt auch
Katja Dörner von den Grünen
positiv äußert und wenn wir eben sehen, Stichwort.
Aber ist das redlich? Also das, ist das, kann man darauf jetzt tatsächlich einen Rückschluss auch auf die anstehende Kommunalwahl betreiben, dass man sagt, die Chancen stehen nicht schlecht? Oder machen die Menschen ihrer Erfahrung nach doch einen klaren Unterschied zwischen dieser bundespolitischen Entscheidung und der kommunalpolitischen?
Nein, ich glaube, dass die Dinge schon ineinander fließen. Ne? Was wir hier lesen, es war schon im Grunde eine Stimmung auch gegen Grüne und SPD jetzt ganz klar spürbar, auch hier in der Region. Und Herr Großmann muss natürlich auch sehen, das wird kein Selbstläufer für das linke Bündnis auch im Rat und eine grüne OB und eine grüne Dominanz in der Stadt, weil natürlich vor Ort, ich bin jetzt bei der Kommunalwahl, doch in mancher Hinsicht Verkehrspolitik und anderes natürlich die Unzufriedenheit durchaus groß ist. Aber was wir eben sehen, und das hat eben doch auch mit dem Streeck-Sieg zu tun, die Großwetterlage, die war eindeutig natürlich gegen die Ampel, die war auch gegen Grün, die war auch gegen die SPD. Ja. Davon konnte man sich nicht abkoppeln. Eine Jessica Rosenthal wurde sozusagen nicht isoliert gesehen von der Performance einer Bundes-SPD und einem Kanzler Olaf Scholz.
Aber hätte Streeck dann nicht viel höher gewinnen müssen?
Doch. Also zumindest können. Es ist schon interessant, dass es ein klarer Vorsprung ist, aber er jetzt, wenn wir vergleichen sozusagen, er noch unter dem Bundesergebnis ja der CDU ja liegt. Er ist zweifellos auf Platz 1, aber das ist eben hier nicht der klare Durchmarsch gewesen, der bürgerliche Triumph, als der er gestern Abend vielleicht so ein bisschen dort auch verkauft wurde. Das ist er nicht. Und insofern ist das jetzt auch kein Selbstläufer, dass wir das jetzt auch bestätigt sehen auf kommunaler Ebene, weil dann kommt natürlich, ich sag ja, es fließt ineinander. Wir müssen immer sehen, wir können die Ebenen nicht reintrennen, Kommunal, Land und Bund. Das hat immer was mit Großwetterlagen zu tun, aber es ist schon richtig, die Menschen entscheiden sich sehr bewusst, gerade auch hier vor Ort und wissen auch genau, worum es geht, um welche Themen und die Bonn-spezifischen Themen sind eben zum Teil andere als in Berlin, aber nur zum Teil, weil grüne Klimapolitik, Verkehrspolitik, Nachhaltigkeitspolitik, Vorschriften, Gängelungen und anderes mehr in Wahrnehmungen und Zuschreibungen, das schlägt natürlich auch vor Ort durch.
Wo Sie das gerade sagen, weil vor der Wahl erklären im Grunde immer alle Kandidaten, was sie alles für den jeweiligen Wahlkreis tun werden, also für Bonn und für den Rhein-Sieg-Kreis. Was würden Sie sagen, wie stark sind wir Ihrer Meinung nach in Berlin aufgestellt hier regional?
Na, ich glaube schon, das kann sich ja sehen lassen. Wir haben es mit Norbert Röttgen und zum Beispiel eben auch mit Lisa Winkelmeier-Becker, jetzt eben auch neu Henrik Streeck, aber wir haben es natürlich hier mit Persönlichkeiten zu tun, die sich sehr gut auskennen, die Klaviatur spielen können. Gerade auch ja Norbert Röttgen und Lisa Winkelmeier-Becker haben in ihren Parteien, in den Fraktionen, in den Gremien wesentliche Ämter. Sie haben große Erfahrungen, sie waren ja auch immer einbezogen in diese Berlin-Bonn-Ausgleichsgespräche. Also Sie wissen schon sozusagen, welche Strippen zu ziehen sind, um hier die Interessen der Region, weil ja Bonn als Bundesstadt immer auch etwas Besonderes für sich reklamiert, die auch zu achten und durchzusetzen. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, die Nähe eben auch zu Rheinland-Pfalz und die Kreise gerade wieder auch beim Thema Berlin-Bonn. Da kommt natürlich Schwarz-Rot ein Stück weit auch jetzt hier den Interessen vor Ort entgegen.
Mhm. Lassen Sie uns mal auf die SPD schauen. Ne? Die Partei gibt es seit über 130 Jahren. Das gestern war ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. An der Spitze der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Wie viel hat dieses desaströse Ergebnis mit Olaf Scholz persönlich zu tun?
Olaf Scholz war im Grunde nie der, und das sehen wir natürlich heute klar am Ende dieser Legislaturperiode, er war nie der starke Kanzler, dem die Menschen intuitiv vertraut haben, wie das bei seiner Vorgängerin ja über 16 Jahre der Fall war. Noch am Ende ihrer Kanzlerschaft hatte sie Werte, davon war Scholz weit entfernt. Also ich will sagen, schwierige Rahmenbedingungen, eine extrem fordernde, eigentlich widersprüchliche Koalition. Und da war Kompromissfindung von Anfang an eben schwer, weil natürlich eben hier als Hypothek diese ganzen Fragen, Krieg, die Kosten, Verteidigung, Sondervermögen, anderes mehr hinzukam. Und ich würde sagen, man hätte die Frage der Spitzenkandidatur von Olaf Scholz ja durchaus stellen können, spätestens als man sah, wie erfolgreich der Verteidigungsminister der SPD, wie bodenständig, wie nahbar ein Boris Pistorius bei den Menschen wahrgenommen wurde. Und der Persönlichkeitsfaktor ist natürlich bei solchen Wahlen entscheidend. Das konnten sie aber nicht wenige Wochen vor der Wahl. Da können sie strategisch nicht mehr das Pferd wechseln.
Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht, sie haben das auch nicht verstanden, vermutlich. Schließe ich daraus, warum man nicht den beliebtesten Politiker des Landes sozusagen zum Spitzenkandidaten macht, oder?
Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe aber nicht verstanden, warum man zu einem so späten Zeitpunkt dann eine Debatte, die man sofort hätte unterbinden müssen, noch einmal Ende November, Anfang Dezember, können Sie im Grunde das nicht mehr ernsthaft diskutieren. Und dann hat man es aber über zwei Wochen laufen lassen. Das lässt natürlich auch Rückfragen offen an die Parteiführung. Konnte sie nicht? Wollte sie das nicht unterbinden? Ist das Führungsschwäche gewesen? Es war eine Demontage von Scholz und es war damit natürlich starker Gegenwind. Eigentlich war es ein aussichtsloser Kampf, den man hier in diesen Wochen seit Ende November geführt hat. Dann kam aber doch noch eins irritierend hinzu, und das ist meine Beobachtung, dass es viele Menschen dann noch weiter frustriert hat. Ein Spitzenkandidat der SPD, der bar jeder Selbstkritik aufgetreten ist und der versucht hat, deutlich zu machen, dass alles richtig war und es genauso gemacht werden musste, und das bei einer Stimmungslage im Land, die dramatischer eigentlich gar nicht sein konnte.
Wer wird das neue starke Gesicht der SPD?
Lars Klingbeil schickt sich ja jetzt an, hier so à la Steinmeier damals, jetzt sozusagen.
Partei- und Fraktionssitz.
So. Die Fraktion ist natürlich im Machtzentrum. Er ist damit im Zweifelsfalle nicht der Kabinettsdisziplin unter einem CDU-Kanzler unterlegen, da nicht eingebunden, hat also mehr Beinfreiheit. Lars Klingbeil ist vergleichsweise jung, er ist eben sehr gut vernetzt, er hat einen starken Landesverband, aber ich glaube, also Klingbeil ist die eine Antwort, aber ich glaube, dass man Boris Pistorius, auch wenn es Niedersachsen ein zweiter Mann aus diesem Landesverband ist, natürlich nicht aus dem Blick nehmen darf. Ich könnte mir vorstellen, dass Pistorius in einem möglichen Kabinett Merz für die SPD eine zentrale Rolle einnehmen wird. Also diese beiden Männer, einer älter, einer etwas jünger. Und dann wird man natürlich auch die Landesebene in den Blick nehmen. Anke Rehlinger im Saarland mit absoluter Mehrheit unterwegs, offenbar sehr populär. Ich habe Alexander Schweizer, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, schon genannt. Da gibt es ja durchaus einige, die da sind, die sich jetzt nicht nach vorne drängen, aber auf die man natürlich doch auch blicken sollte.
Die AfD hat über 20% geholt. Im Osten ist sie mit Abstand stärkste Partei. Ist sie schon Volkspartei in Deutschland?
Naja, also wenn man mal die Kriterien Wahlerfolge sich anschaut, Wahlerfolge im Sinne eben der Ergebnisse, wenn man sich auch anschaut, in welchen Wählermilieus sie Fuß gefasst hat, dann ist das ja nicht nur eins. Früher hätte man gesagt, die sozial Abgehängten, die Frustrierten, vielleicht auch die vom Bildungs- und Einkommensstand her eben die Benachteiligten. All das greift ja nicht. Das war vielleicht mal in Teilen so, aber die AfD ist in breiten Wählermilieus inzwischen verankert. Und wenn man sich das anschaut, die ostdeutschen Bundesländer, da ist sie klar die Nummer eins. Und wenn Sie jetzt mit 20% das der AfD absprechen wollt, mit welcher Berechtigung würden Sie dann einer SPD, die unter 20% liegt, das eben noch zugestehen wollen? Also Volkspartei im Sinne von auch dem Anspruch der Partei für alle Milieus sozusagen die Partei zu sein, und Volkspartei hieß immer auch Kümmererpartei zu sein, dann wird man das natürlich der AfD attestieren müssen. Bei der AfD kommt aber immer das große Aber natürlich hinzu, und das dürfen wir natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Die AfD ist insofern natürlich eine gefährliche Partei, weil sie ja zumindest in Teilen aggressiv, offensiv die Grundfeste unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage stellt und vor allen Dingen die Grundentscheidungen politisch, wir haben über Adenauer gesprochen, wir haben über die Bonner Republik gesprochen, das ist Europa, das ist das Transatlantische, das ist der Multilateralismus, wie man sagt, das Agieren also über Verträge gemeinschaftlich in Europa, das sind ordnungspolitische Grundentscheidungen, die stellt sie eben in Frage. Das ist eine große Herausforderung für die Parteien der Mitte, die aber gestern eben ja gehörig gefleddert wurden. Und ich glaube, dass die, die jetzt verhandeln werden über die Bildung einer neuen Koalition, dass die wissen, welche Verantwortung sie tragen. Es muss jetzt klappen. Die Regierung muss liefern und die Regierung muss stabil sein.
Aber ist nicht die größte Gefahr, auch jetzt mit Blick auch auf die AfD in vielleicht 4 Jahren, dass Friedrich Merz Erwartungen geweckt hat, gerade im Bereich Migration beispielsweise, was er alles durchsetzen möchte, und zwar dann auch schon am ersten Tag, diese Erwartungen, die er vielleicht auch so gar nicht erfüllen kann. Wird das die größte Gefahr sein, der politischen Stimmung im Land?
Ich glaube, es gibt tatsächlich die Gefahr der Enttäuschung. Ich glaube, dass es jetzt nicht darauf ankommen wird, ob er das jetzt am ersten Tag oder in der ersten Woche, es wird aber darauf ankommen, dass sehr, sehr zügig in den ersten Monaten die Menschen das Gefühl bekommen, dass das, was versprochen wurde, dass man das auch ernsthaft einlösen will. Ich würde hier an der Stelle aber sagen, dass ich durchaus dieser Koalition, weil sie, wir haben das Internationale ja noch gar nicht angesprochen, in extrem fordernden Zeiten jetzt in Verantwortung genommen wird, und ehrlich gesagt wird sich die SPD dieser staatspolitischen Verantwortung nicht entziehen können, weil mit wem soll dann die Union eine Regierung bilden? Das kann die SPD der Wählerschaft auch nicht kommunizieren. Hier wird man also liefern müssen. Ich erwarte, dass die SPD, wir sprachen ja über das Ruhrgebiet, wir sprachen über die Wählerwanderung von der SPD zur AfD, über die Enttäuschung. Und wir haben ja die Zahlen, Herr Groß, seit vielen Monaten und Jahren, dass die Menschen natürlich wollen, dass es weniger Migration derer gibt, weniger Zuwanderung derer, die eigentlich gar nicht berechtigt sind, hier hinzukommen. Dass man hier ganz klare Zeichen setzt, dass man im Zweifelsfalle eben doch sich hier zusammenrauft und das einlöst, was Olaf Scholz damals eben mal vollmundig erklärt hat, aber dann letztendlich aus Sicht der Menschen nicht eingelöst hat, im großen Stil abschieben, beziehungsweise temporär womöglich die Grenzen eben auch für bestimmte Personengruppen schließen. Das machen andere europäische Nachbarländer ja auch. Damit steht und fällt jetzt nicht gleich der europäische Zusammenhalt. Vertrauen der Menschen. Das ist jetzt das hohe Gut, um das es geht.
Das heißt, Sie sehen durchaus eine Chance, dass das auch eine große Kanzlerschaft werden kann?
Das kann es ohne Zweifel, weil man das im Vorhinein selbst in fordernden Rahmenbedingungen ja gar nicht vorhersehen kann. Erinnern wir uns 2005, ein hauchdünner Sieg nach einem riesen Vorsprung monatelang von Angela Merkel, die noch am Wahlabend ja von Schröder vorgeführt wurde. Und wenn wir uns erinnern, Angela Merkel war in der Union eher belächelt und Fremdkörper angesehen, die gehört gar nicht zu uns und die wird schnell scheitern. Dann war 16 Jahre Kanzlerin, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, denken Sie Helmut Schmidt, Helmut Kohl, also das war damals immer so eine Sache, und retrospektiv große Kanzler, das müssen wir mal abwarten. Das Potenzial ist durchaus da. Ob so kommen wird, steht auf einem anderen Blatt. Olaf Scholz hatte sich das ja auch anders vorgestellt.
Zwei kurze Sachen noch. Einmal, Christian Lindner ist unter die Räder gekommen gestern, die FDP nicht mehr im Bundestag. Ist die FDP damit tot, Ihrer Meinung nach?
Sie hat es jetzt verdammt schwer. Wir haben es ja schon einmal angesprochen. 2013 ist sie schon mal rausgeflogen. Sie war über Jahrzehnte eine staatstragende Partei, die ja eigentlich durchgängig immer an Regierungen beteiligt war, Verantwortung getragen hat. Das hat sich natürlich durch diese sogenannten großen Koalitionen, die immer kleiner wurden, dann so ein bisschen geändert. Aber 2013, dann hat Lindner sie triumphal 2017 wieder reingeführt. Aber da war es natürlich dann schon besser nicht regieren als falsch regieren. Das war eine Enttäuschung. Da tauchten die Fragen auf, wie verlässlich ist sie? Und dann kam diese Ampel noch einmal. Eigentlich wollte die FDP nicht in diese Regierung eintreten, die Grünen auch nicht. Man hat es eben getan. Und dann jetzt die Diskussion, und das ist natürlich so ein Scherbengericht, das jetzt stattfindet. Hätte man besser früher verlassen oder nicht oder spät? War das richtig oder falsch? Ich glaube tatsächlich, Herr Groß, das ist jetzt ein sehr, sehr tiefes und langes Tal der Mühen, das vor dieser Partei liegt. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Platz und ein Potenzial für eine Partei der Liberalität, der Freiheit, des Proeuropäischen, der Menschenrechte. Ich glaube, im Parteienspektrum, auch im Bundestag würde es diesen Platz geben. Aber man kann es natürlich nicht herbeireden und konstruieren. Christian Lindner war bei aller Kritik, die er jetzt erfährt, natürlich ein überaus eloquenter und strategisch sehr versierter Parteiführer, der längst amtierende Vorsitzende in der Geschichte der FDP. Er hinterlässt so oder so eine große Lücke.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf eine Entwicklung, die in der Form tatsächlich auch einmalig war bei dieser Bundestagswahl. Selten gab es eine so große Diskrepanz zwischen Jung und Alt. Wenn man sich die Jungwähler anguckt, gerade die Erstwähler, mit absolut deutlichem Abstand die Linken mit 27%, stärkste Partei gefolgt von der AfD, 19%, CDU nur bei 14%, die anderen kleckern dann so hinterher. Wie kommt es zu diesem unglaublichen Unterschied zwischen Jung und Alt und auch zu diesem unglaublichen Hype der Linken in dieser Wählerschaft?
Ich glaube, dass bei der Linkspartei drei wichtige Faktoren in aller Kürze zusammenkommen. Erstens, die Linke hat es verstanden, in den letzten Wochen, wenigen Monaten ein ganz anderes Bild wieder zu vermitteln in die Öffentlichkeit und auch an die Junge. Das hat natürlich was mit der Spitzenkandidatin zu tun, zu vermitteln, als dass man das über Jahre kannte. Über Jahre war das Streit, war das Agonie, war das Tristesse und Grauen. Immer Grund nur die Diskussion, ist sie schon tot oder ist sie auf dem Weg, im Grunde sich überflüssig zu machen, und immer diese quälenden Debatten mit oder ohne Wagenknecht und so weiter. Das ist ja weg. Und jetzt haben wir eine linke Partei erlebt im Wahlkampf, die jung, die frisch, die geschlossen, die fröhlich auftrat und die vor allem, ganz wichtig, in den sozialen Medien, in den Netzwerken, TikTok, Instagram, sehr, sehr, sehr professionell und offenbar sehr erfolgreich unterwegs war und eben in der Ansprache gerade der jungen Generation jetzt verstanden hat, ihre Botschaften zu setzen und für klar erkennbare Inhalte stand. Sie ist ja die Linke als Gegenmodell, wenn man so sagen will, zur März-CDU, zu dem März-Kurs gerade bei der Migrationspolitik eingetreten. Und die Linke hat natürlich von dieser Brandmauer-Debatte Gefahr um die Demokratie, Angst vor einem erstarkenden Extremismus, Faschismus profitiert. Sie hat sich hier als klar erkennbare, aber natürlich auch linke, dezidiert linke Alternative positioniert. Die beiden Ränder, links wie rechts, ich will sie nicht gleichsetzen, aber es sind natürlich beides keine Mitteparteien, sondern sie sind beide mit maximalen Positionen, Forderungen angetreten, sind gestärkt worden. Die Kunst der Politik mit Blick auf Regierung liegt natürlich darin, in der Mitte mühsame Kompromisse zu schließen. Davon ist die Linkspartei jetzt im Lichte auch dieses erfolgreichen Wahlkampfs natürlich bis auf Weiteres weit entfernt.
Wann steht die Regierung?
Ich glaube, Europa, Trump und die weltpolitische Lage wartet nicht auf Befindlichkeiten in den Parteizentralen. Der Druck ist groß, Entscheidungen müssen getroffen werden. Europa und andere schauen eben auf Berlin. Insofern ist das Druck von außen. Ich halte Ostern für realistisch und ein halbes Jahr halte ich für ausgeschlossen. Das wissen letztendlich auch die Verantwortlichen in Berlin. Also insofern 2 Monate.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Professor Volker Kronenberg von der Uni Bonn. Besten Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Groß.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.